So, guten Morgen, Livi.
Guten Morgen, Tiffy.
Obwohl, wie viel Uhren wir denn? 20 vor 11. Ja, ist okay.
Das zählt noch, das geht noch.
Ja, finde ich auch. Ach, ja. Schön.
Die zweite Aufnahme.
Ja, ja. Wir haben heute uns zwei Kapitel vorgenommen. Ich hoffe, wir finden einen Abschluss und wir finden einen Anfang.
Ich habe einen Anfang für uns heute. Heute hat meine Mama Geburtstag.
Stimmt.
Tatsächlich. Ja, ja. Da muss ich nachher auch noch ein bisschen was an Essen vorbereiten. Ach, das könnte mein neuer Anfang sein von der zweiten Folge heute. Könnte ich dir erzählen, was ich so Geiles vorhabe zu machen. Nee, aber mir ist was aufgefallen. Pass auf, jetzt kommt's. Ich als der Astrologe unter uns. Violet hat ja irgendwann zwischen dem 3. und dem 5. Juli Geburtstag. So, das heißt, meine Mama und Violet haben dasselbe Sternzeichen.
Stimmt.
Ja, weißt du auch auswendig, was es für ein Sternzeichen ist?
Auf keinen
Fall. Ich
weiß,
du bist da nicht so drin. Ja, ich hab's ja schon fast gedacht. Krebs. Sind beide Krebs.
Ah, ich hätte es vermutet, weil Krebs ja irgendwo so Mitte des Jahres ist. Aber ich
dachte,
bevor du dich jetzt wieder komplett blamierst, lässt es lieber bleiben.
Ja. Und ich habe instant, seit mir das aufgefallen ist, heute Morgen, habe ich deutlich mehr Verständnis für Violet.
Ha, schön.
Nee, ich muss es spezifizieren, nicht, dass die Leute jetzt denken, ich wäre so gemein. Nee, ich hab meine Mama ganz doll lieb. Das ist auch wirklich, wir haben ein sehr inniges Verhältnis. Aber wenn es einen nachtragenden Menschen auf dieser Welt gibt, dann ist das meine Mama.
Schön.
Und da musste ich direkt dran denken, wie lange Violet jetzt Zayden hier alles nachträgt. Und da dachte ich auf einmal, oh Gott, es passt. Es ist das Sternzeichen.
Ah, herrlich. Ich habe ja nur Stiere in meinem näheren Umfeld. Inklusive
Yay.
Dir.
Ich wollte gerade sagen, inklusive mir. Ja. Also ich habe jetzt mal hier ein paar Klischees direkt eingebaut.
Ja, hast du jetzt auch geguckt, passt das Sternzeichen technisch auch zu Zayden und zum Aszendent oder wie das alles heißt?
Zayden ist ja Widder und ich finde, das passt schon ein bisschen.
Ich habe keine Ahnung, du könntest mir jetzt alles erzählen.
Soll ich dir mal astrologisch das analysieren?
Auf keinen Fall. Nee.
Ja, ja. So, also für alle Leute, die jetzt hier Sternzeichen Krebs sind, ich habe es gesagt, ihr seid nachtragende Menschen, müsst ihr jetzt mitleben.
Wunderbar. Schön. Gut.
Drachenstunde, der Fantasy-Podcast.
Starten wir dann heute relativ zügig mit Kapitel 5.
Weil es so lange wird.
Ja, aber ich kann auch Kapitel 4 nicht groß zusammenfassen. Also sie sind zurück. Sie mussten dem Podium einmal Rede und Antwort stehen. Lilith, sorry,
bei Rudi.
Ja, ja. Lilith war ein bisschen not amused.
Ja, sie war ein bisschen angesäuert.
Ja, aber nicht von Zayden und Violet, sondern eher von unserem guten Günther. Der wurde mal schön rund gefahren. Der hat zum Schluss nur noch stramm gestanden, der Gute. Inklusive Junior ebenfalls, der wurde nämlich von Violet und Zayden rundgefahren. Also mehr war jetzt nicht. Also die haben erklärt, wo sie waren. Sie haben natürlich vieles weggelassen, aber nur selektive Wahrheiten erzählt, obwohl Zayden auch eine Lüge erzählt hat. Und Dane Aetis wurde klargemacht, dass er seine Finger bei sich zu behalten hat und dass er den Kampf um Violet verloren hat. Zayden hat das gesagt, dementsprechend ist klar, okay, Zayden hat das Ganze gewonnen. Das war Violet ein bisschen peinlich. Ein bisschen.
Ja, obwohl, das Peinliche kann ich ja nicht ganz nachvollziehen, weil stell dir mal vor, so ein Mann wie Zayden, was soll dir denn da peinlich sein? Ist doch schön, dass der mich will.
Ja, aber ich glaube, dadurch, dass die jetzt nicht gerade aktuell so innig sind und so wissen, wo sie stehen, war das ihr vielleicht nicht peinlich, aber schon unangenehm.
Ja, aber wie gesagt, also wenn ich jetzt überlege, so ein Mann wie Henry Cavill, das ist ja mein Go-To-Mann. Wenn der jetzt, egal wie unsere Beziehung zueinander wäre, wenn dieser Mann in der Öffentlichkeit dazu stehen würde, dass er mich will, dann wäre mir doch gerade alles andere egal.
Ja, vor allem den anderen ist es ja klar. Also es ist ja für die jetzt keine Überraschung, dass Zayden sich jetzt hier positioniert und sagt, ich hab sie angeleckt, die ist mein.
Hast du jetzt gerade echt angeleckt gesagt?
Sag mal doch so, angeleckt meins. Stimmt bei ihm halt in
Ich wollte gerade sagen, Deswegen habe ich gerade kurz überlegt, so hast du das jetzt wirklich gesagt?
Ja, du, mir kam es erst im Nachhinein. Ich habe mir nicht so viel Gedanken darüber gemacht. Oh Mann, vielleicht schneide ich es raus.
Nee, das lässt du drin. Wenn du einmal der Versautere von uns zwei bist, dann bleibt das drin.
Du hattest die Hintergedanken, nicht ich.
Ja, aber du hast es gesagt.
Ja, okay. Wunderschön. Willst du einmal triggern und spoilern?
Ja, also triggern muss ich hier, dass zwei absolute Kotzcharaktere schon wieder auftreten. Das war's aber auch im Triggern. Und spoilern, ja, ich bleib dabei, Iron Flame wird gespoilert.
Jo, aber hält sich hier immer noch in Grenzen.
Ja, ich habe so ein paar Sachen, was wieder Charaktere betrifft, ein kleines bisschen vorgegriffen, dass ich einmal die Übersicht kann erstellen, die ich ja so liebe.
Genau. Wir haben ein ganz besonderes Vorwort. Es ist von dem Lieutenant. Es ist ein R.
Ich glaube, es ist ein R. Okay. Ich habe nichts zu der Person gefunden.
Nee, ich auch nicht. Lieutenant Colonel de Grenzy, Außenposten Samara. Ding, 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 ding. Und dieses Sendschreiben geht an General Melgren. Ja, Samara sollte man sich merken. Das ist nicht ganz unwichtig, dass die Person, die jetzt von Samara wegversetzt wurde, ja, das von diesem Außenposten. Denn jemand anderes muss da jetzt bald hin.
Ich wollte gerade sagen, jetzt das war schon das Erste, was ich in dem Buch jetzt gespoilert hätte. Es ist ja nicht nur eine Person, es sind ja zwei, die dort hin versetzt werden.
Dann hau raus, wer darf denn nach Samara?
Also Zayden und Garrick, die zwei, unser Dreamteam, die werden beide nach Samara geschickt. Und so das große Problem, soll ich gerade kurz was zu dem Außenposten sagen?
Ja, gerne.
Also es ist schon die Position. Samara liegt ziemlich mittig gesehen in den Aspen Mountains und zwar genau am Stonewater River. Und da hat es bei mir nochmal Kling-Kling gemacht, weil das ist ja diese neueste Bewegungslinie der Vennen auch noch.
Genau.
Also es ist direkt auch die Grenze zu Poromiel und zwar zu zwei Provinzen. Also es ist irgendwie wie so ein kleiner Länderschnittpunkt, nenne ich das jetzt mal. Ein
Dreiländereck.
Genau. Ja, und wie gesagt, zusätzlich ist das gerade so genau die Laufrichtung der Vennenbewegung. Also da geht's schon richtig ab. Das wird auch so als der grausamste und oder umkämpfste Außenposten überhaupt bezeichnet. Hat auch gar nichts mit Handel zu tun. F-Bein ist ja so ein Handelsposten. Nee, das hier ist wirklich nur eine militärische Basis und gib ihm, nenne ich es jetzt mal.
Genau. Und die Besonderheit ist, dass normalerweise sich die Geschwaderführer aussuchen dürfen, wo sie hin möchten. Das ist jetzt hier, da greifen wir jetzt ein bisschen vor, aber das ist hier in diesem Fall nicht so. Ich vermute zum einen, weil sie so spät halt da sind. Und zum anderen, so wie das ja eigentlich Günther verlauten lässt später, ist das auch so gewollt, dass die nicht irgendwo in der Mitte sind, wo es schön gediegen ist, sondern dass die da um ihr Leben kämpfen müssen.
Ja, ich bin aber auch der Meinung, ich glaube, da bin ich anderer Meinung als Violet, selbst wenn Zayden es sich hätte aussuchen dürfen, wäre der niemals so irgendwo Richtung Westen da in diese gechillte, ach, wir machen ein bisschen Strandurlaub-Region gegangen. Also ich bin der Meinung, der hätte sich sowieso immer Richtung Grenze Poromiel orientiert. Einfach, weil ihm das ja auch weiter in die Karten spielt.
Ja, denke ich auch. Erstens das. Und zweitens, glauben wir wirklich, dass sich ein Zayden Ryerson mit seiner Siegelkraft und mit seinem Drachen hätte aussuchen dürfen, wo er hin möchte? Im Leben doch nicht.
Der hätte vielleicht die Auswahl gehabt zwischen Samara und neben Samara.
Ja, so in etwa. Also ich glaube nicht, dass man da gesagt hätte, wenn der, was ist denn irgendein Außenposten, der wirklich harmlos ist? Keine Ahnung.
Moment,
Montserrat.
Moment. Nee, Montserrat ist ja auch nicht, das ist doch oben bei Signeason, da sind doch die gemeinen Kreisen.
Ah ja, stimmt, aber irgendwas in der Mitte.
Kaldur.
Ja, zum Beispiel.
Das ist da hinten an der Küste, da ist bestimmt schön, da ist bestimmt gechillt.
Jo, also, im Leben nicht, also, braucht mir keiner sagen. Aber ich find's cool, dass die gemeinsam da hingehen. Ich weiß nicht, warum die Führungsriege das macht, das ist eigentlich aus Sicht der Führungsriege selten dämlich, zwei so starke Rebellionskinder an einen Außenposten zu schicken.
Außer, dass die vielleicht immer noch die Hoffnung haben, dass die dort schneller weggemetzelt werden.
Das denke ich auch. Also das ist für mich der einzige Grund, dass sie denken, geil, die sterben da innerhalb kürzester Zeit. Obwohl das auch selten dämlich ist. Die haben gerade einen Veneni-Angriff überlebt. Und ich vermute schon, dass ein Günther weiß, dass da nicht nur ein Veneni aufgetaucht ist, sondern mehrere.
Ja, aber vielleicht Wie gesagt, wir haben ja überlegt, ob Günther Spione am Start hatte oder so grob was über den Kampfverlauf mitbekommen hat. Und vielleicht hat er die Hoffnung, dass, wenn es wirklich nur Garrick und Zayden als Team zusammen sind, dass es dann nicht mehr reicht, für die Venom an der Stelle aufzuhalten.
Ja, kann gut sein.
War ja hier eine richtige Teamleistung, das dürfen wir ja nicht vergessen.
Ne? Das stimmt, das stimmt.
Aber zu Samara noch. Ich hatte noch eine Sache, habe ich extra rausgesucht, und zwar, wie viele Leute dort stationiert sind aktuell. Es sind 2 Infanteriekompanien. Bevor jetzt jemand fragt, wie viele Leute das sind, wir haben eine Nachricht bekommen, dass das nicht allgemein geregelt ist, sondern dass das auch so ein bisschen drauf ankommt, in welcher militärischen Sparte wir uns bewegen. Also so eine Kompanie, das kann ganz unterschiedlich sein, wie viele Leute das sind.
Also nicht so wie mein Driftus Maximus.
Nee, Driftus Maximus. Stimmt. Aber es sind 18 Drachen plus Reiter dort stationiert.
Boah,
die Zahl habe ich rausgefunden. Ja, vor allem wird es ja nachher noch aufgestockt in Iron Flame. Das ist ja kein Spoiler, der weitergeht. Das ist ja in Iron Flame. Aber stand jetzt 2 Infanteriekompanien plus 18 Drachen plus Reiter. Und Heiler und Schriftgelehrte,
die nehmen wir halt mit. Obwohl, ja, sind da, ne? Ich kann mir nicht vorstellen, dass dort so viele Schriftgelehrten sind, da das so ein heiß umkämpfter Außenposten ist. Ich glaube, weil die können sich ja nicht wehren. So, das heißt, nee, da wird einer oder zwei sein, die das alles dokumentieren, und die werden etliche Heiler haben, vermutlich. Aber ansonsten bist du froh, wenn du nicht dauernd jeden Tag einen Schreiber begraben musst.
Ich stelle mir diesen einen Schriftgelehrten, der da Bericht erstatten muss, stelle ich mir so vor wie bei Mulan, dieser Assistent vom Kaiser, weißt du, der immer so total hysterisch mit seiner Schriftrolle da rumläuft.
Ja.
Ich weiß nicht warum, aber genau dieses Bild habe ich vor Augen.
Finde ich gut.
Wie da irgendwie so ein Schreiber rumsteht und jedes Mal, wenn dann so ein Greif vorbeifliegt, aus seiner Schrift.
Ah, schön. Ja, genau. Ein Reiter wurde abgezogen, denn unser guter Major Burton Varish. Er heißt nicht Peril oder sonst irgendwas, was ich ihm letzte Woche angedichtet habe. Wir werden lieber neuen Namen geben. Ja, der Gute hat 3 Gefangene nacheinander verhört und die sind alle 3 gestorben. What the fuck?
Mensch, passiert.
Aber jetzt findet die Führungsriege es also sinnvoll, diesen Mann von einem Außenposten wegzuholen und in ein War College mit Schülern und Studenten zu setzen. Ja, voll die gute Idee. Dann soll er unsere Studenten jetzt umbringen. Guter Plan.
Da hab ich auch so ein paar Fragen.
Also ernsthaft?
Willst du gerade noch weiter was zum Vorwort sagen, bevor ich mit meinen ganzen Fragen und Anregungen hier komme?
Ja, also es wird halt nur gesagt, er sollte vielleicht bis auf Weiteres nicht in einem aktiven Geschwader dienen. Ja, dann mach ihn zum Lehrer. Aber nee, mehr habe ich dazu nicht, weil ich war so geschockt. Ich hatte das nicht mehr auf dem Schirm, dass der halt aus einem aktiven Geschwader rausgeholt wurde. Also ich wusste, dass es ein Arschloch ist und dass der skrupellos ist. Aber diese Sinnhaftigkeit, nee, sorry, geht an mir vorbei. Aber gut, das geht bei mir hier so viel vorbei mit der Sinnhaftigkeit des Skyward War College. So, jetzt du. Du hast doch bestimmt gegoogelt.
Okay, so. Ich hab einiges hierzu. Pass auf, ich fange jetzt einfach mal an. Soll ich erstmal was zu Varish sagen als Person?
Was ist denn unser neuer Name? Den hast du ja gestern erfunden, als wir WhatsAppt haben. Den fand ich super, den übernehmen wir.
Okay, und zwar, nachdem wir ja schon bei Fitzgibbons nicht die Alliteration behalten haben, da sind wir ja völlig aus der Art gefallen, habe ich gedacht, komm, bei Burton Varish, da bleiben wir doch jetzt mal ein bisschen beim Anfangsbuchstaben. Und ich hatte das Gefühl, er ist ein Bernd.
Ja, ja.
Ja, das ist jetzt der Bernd.
Finde ich gut.
Ich hab schon überlegt, ich glaube, ich mache vor Montag der Folge, mache ich eine Legende bei Instagram.
Das ist vielleicht
mit
ein guter Plan.
Dann, jetzt lege ich mal los. Zu Bernd. Die Fakten, die wir kennen. Also, der hat schwarze Haare. Sein Alter ist nicht bekannt, aber dadurch, dass er noch scheinbar nichts Graues da drin hat, könnte ich mir vorstellen, dass der vielleicht ein paar Jahre jünger ist als manch andere Charaktere, die wir hier so in der Führungsriege haben.
Oder guten Friseur.
Vor allem, weil er auch vom Rang her ja nicht so hoch ist. Das hat mich überrascht. So in meiner Erinnerung an Buch 2 habe ich irgendwie gedacht, Varish wäre so ein hoher Rang gewesen, einfach weil der so viele Leute befehligt oder die so vor dem Kuschen. Und da war ich überrascht, weil Pilo Penchek ist zum Beispiel vom Rang her Colonel. Und ich dachte halt, Varish wäre fast oder wäre der gleiche Rang. Aber ich glaube, das hat mich verwirrt mit diesem Weißkommandant vom Beskyf War College. Den Posten haben die dem auch, glaube ich, gebacken. Da habe ich mich so ein bisschen, da habe ich so ein bisschen gedacht, hä? Weil es gab ja als Kommandant Penchek, der bleibt ja auch. Dann bleibt der ausführende Kommandant, wer auch immer das ist, da gab es, glaube ich, keinen Namen dazu. Ja, super. Und dann wurde hier einfach mal ein Posten gebacken für Bernd. Da habe ich mir auch schon gedacht, so super, das ist auch so ein Wegkomplimentieren. Und du bist jetzt Weißkommandant, Posten gab es zwar vorher nicht, aber jetzt gibt's ihn halt. Nee, von daher, erstmal hat mich der Rang überrascht. Dann, nächstes Thema Arschgeige, er ist ein guter Freund von Günther.
Mhm.
Und ich glaube, dass das auch mit der einzige Grund ist, warum der nach Samara jetzt hier fast auf eine Art befördert wurde. Und ja, wir nennen es mal wegkomplimentiert wurde.
Obwohl mich das so ein bisschen wundert, bin ich ehrlich. Denn Günther ist ja aktuell nicht so der beste Freund von Lilith.
Und das war auch meine nächste Frage.
Und trotzdem hat er das jetzt hinbekommen, das Ganze so zu drehen, dass der jetzt dahin kann, kann ich mir nur damit erklären, dass Melgrin und Günther Best Buddies sind. Und aus dem Grund, der das hinbekommen hat, dass jetzt Varys so ein bisschen der Aufpasser von Zayden und Violet ja auch wird.
Ja, also mein Gedankengang war noch dadurch, dass das hier jetzt so schnell nach der Formation passiert, dass uns Varys vorgestellt wird, dass das schon vorher abgeklärt war, bevor Günther jetzt in Ungnade gefallen ist bei Lilith.
Kann auch sein, ja.
Weil ich glaube schon, dass Lilith die höhere Macht hat, weil die es ja auch schafft, dass Günther versetzt wird an diesen Niemandsland-Außenposten.
Genau.
Von daher denke ich, dass diese Entscheidung hier schon vorher vielleicht feststand. Und dass daran nichts mehr zu rütteln war.
Aber ich,
ansonsten, ja, ich glaube auch, die stecken alle unter einer Decke. Da bin ich bei dir. Ich glaube, Lilith ist so ein bisschen außen vor. Und dann aber so dieses ganze Gestirn um Melgrin, Pencheck und Aetys. Ah, dem traue ich nicht. Nee. Das ist so ein magisches Dreigestirn irgendwie.
Er hat ja auch den Arschlochdrachen schlechthin. Es ist ein orangenes Miststück. Kein rotes, sondern orangenes mit nur einem Auge. Den stelle ich mir so richtig grässlich hässlich vor.
Ja.
Und ja, so komplett ohne jegliche Rücksicht auf Verluste. Was wir ja in 3-4 Kapiteln mitbekommen.
Ich glaube, es ist nicht nur ohne Rücksicht auf Verluste. Ich glaube, sowohl Varys als auch sein Drache haben eine sadistische Ader.
Skrupellos ohne Ende.
Die mögen das auch. Nee, ich glaube auch wirklich, dass die daran Spaß haben, ja, anderen Schmerzen zuzufügen. Weil ich habe auch online gefunden, dass die Leute geschrieben haben, boah, die zwei haben schon ein krass enges Band, Varys und sein Drache. Und dann hat das für mich aber Sinn gemacht, weil natürlich, die sind Arsch auf Eimer, wie du immer sagst. Die passen charakterlich so gut zusammen. Du musst ein Psychopath sein, damit so ein Drache zu dir passt. Und vielleicht noch zu dem Drachen. Du hast ja schon gesagt, es ist ein orangenes Miststück. Sein Drache heißt Solus, ist ein männlicher Drache. Ich habe noch mal nachgeschaut. Schwanz. Willst du raten?
Schwert?
Fast.
Dolch?
Ja.
Dolch.
Genau. Es ist ein Dolchschwanz. Und du hast schon gesagt, er hat ein Auge zu wenig. Was vielleicht noch sehr wichtig ist, ist, wer das Auge ihm entnommen hat, nennen wir es jetzt mal so.
Bartern, oder?
Ja, genau. Richtig.
Der droht nämlich ja an gewisser Stelle, ihm das zweite auch noch auszuhacken.
Ja, genau. Und er ist nur halb so groß wie Tern. Ich habe die Größe noch mal rausgesucht. Und ich glaube, das ist ein Komplexdrache. Ich glaube, der hat Komplexe mit seiner Körpergröße. Das ist jetzt meine neue Theorie, nachdem ich rausgefunden habe, dass der nur...
Bernd aber auch.
Das habe ich nämlich nicht mehr auf dem Schirm gehabt, dass der nur halb so groß ist wie Tern. Und jetzt ist meine neueste Vermutung, dass er deswegen auch Komplexe hat, dieser Drache.
Auf dicke Hose macht.
Richtig, genau. Und die Siegelkraft von Varys hatte ich noch rausgesucht. Die kommt zwar erst später im Buch, aber ich dachte, man könnte sie vielleicht schon mal erwähnen. Oder wie siehst du das?
Ja, weil ich finde, wenn du die Siegelkraft von Bernd weißt, kannst du so ein paar Sachen besser nachvollziehen. Hau raus.
Ach so, du überlässt mir das Feld.
Ja, klar.
Der kann Schwächen erspüren. Also in dem Sinne, er weiß, was die größte Schwäche eines Menschen ist.
Das ist halt echt böse, wenn du so eine sadistische Ader hast. Aber passt ja dann, weil man sagt ja, die Siegelkraft spiegelt das Innere von dir wieder. Und da passt dementsprechend dann auch echt die Siegelkraft. Wie sieht's denn aus mit Siegelkraft und Drachenname? Hast du das rausgefunden, was Solus heißt?
Nein, wenn du mir eine Sekunde gibst, finde ich's raus.
Ja, tu das.
Dann kann ich aber gerade in der Zeit noch was zu seiner Siegelkraft sagen. Und zwar habe ich die Vermutung, dass der aber Leute muss auch angreifen können. Weil später im Kapitel kommt so ein ganz komischer Satz, dass Zayden vermeidet, ihn zu berühren, als er ihm diese Briefe entnimmt. Und das hat so ein bisschen bei mir dazu geführt, dass ich gedacht habe, vielleicht nimmt er Dane nicht nur unter seine Fittiche, weil er den nützlich findet, sondern vielleicht nimmt er den auch unter seine Fittiche, weil er dieses Anfassen und wie man Leute unauffällig berühren kann, ihm beibringen kann. Also das wollte ich noch erwähnen, dass das so meine Idee ist, dass der auch Leute muss angreifen.
Mhm. Ja, bin ich bei dir.
Okay, wir hätten drauf kommen können wegen dem Solarsystem.
Ah, Sonne.
Es meint sowas wie Light und Brightness.
Okay. Bisschen sehr positiv für diesen Drachen.
Mhm, obwohl hier steht, im Schottischen, also im irischen Gälischen heißt es sowas wie Light oder Brightness oder Illumination. Im Schottischen würde es aber übersetzt werden, okay, das ist noch schlimmer, als Comfort oder Happiness.
Mhm. Passt aber zu der sadistischen Ader, dass die Happiness im Böse sein. Man muss sich das nur zurechtlegen.
Ja, okay, also der Name passt jetzt irgendwie nicht so ganz zu der Siegelkraft. Okay, außer man nimmt jetzt deine Interpretation, aber die ist auch schon sehr
weit hergeholt, ja.
Ja, aber schön, du hast es versucht.
Ich war stets bemüht. Gut, das war viel heute zum Vorwort, obwohl das Vorwort gar nicht so viel aussagt. Aber dadurch, dass wir diesen neuen Charakter haben, der jetzt nicht so von der nettesten Sorte ist, glaube ich, mussten wir da ein bisschen was zu sagen. Vivi, hat noch ein bisschen was?
Nee, ich habe eine Frage.
Oh.
Ich würde gerne wissen, diese drei Gefangenen, die da umgekommen sind, ob das drei Greifenreiter waren oder ob das Leute waren, die er als untreu dem navarianischen Militär gegenüber empfunden hat. Weil er steht ja auch nicht darüber, eigene Leute zu foltern. Das kommt ja später im Buch noch. Und ich hätte einfach Interesse daran, zu wissen, welche drei Personen sind uns hier weggestorben? Waren das eigene Landsmänner, nennen wir es jetzt mal? Oder waren das Greifenreiter?
Ja, gute Frage. Weiß ich nicht. Kann ich dir nicht beantworten. Denn wenn es ja Greifenreiter, also Flieger gewesen wären, wären ja auch die Greife draufgegangen. Auch nicht ganz unwichtig.
Ja, deswegen, ich habe mich halt gefragt, ob dieser Lieutenant Colonel de Grancy, ob der ein Problem damit gehabt hätte, wenn es Greifenreiter gewesen wären. Oder ob der jetzt hier mehr in Aktion springt, weil es vielleicht offensichtlich wird, dass der auch die eigenen Leute angeht.
Sagt uns mal, was ihr denkt. Haut in die Kommentare. Ist eine spannende Überlegung. Wir starten mit dem Kapitel. Da haben wir gar nicht so viel, wir beide, dazu. Also es ist am Anfang noch ein sehr lustiges Kapitel. Nadine weiß dann, die Stimmung zu zerstören. Und Zayden setzt dem Ganzen dann noch eins auf und drauf. Und dann Varys zum Schluss ist so die Kirsche auf der Torte, die nicht schmeckt.
Und damit ist diese Folge zu Ende.
Ja, genau. Wir hören uns dann in der nächsten Drachenstunde. Nee, Quatsch. Also, die Reiter sind am Feiern. Also, sie kämpfen so, wie sie feiern. Und da sie viel kämpfen und hart kämpfen, feiern sie auch viel und hart. Sie sind in der Aula. Und das Besondere ist, dass jetzt gerade im Moment niemand Geschwaderführer, Schwarmführer oder Staffelführer ist. Dadurch, dass noch nicht die neuen Ränge veröffentlicht wurden. Vielleicht auch das ein Grund, warum das erst später ist, dass die jetzt mal eine Nacht haben, als Gleichgesinnte quasi zu feiern. Und sie unterhalten sich jetzt über die neuen Privilegien, die sie jetzt als Juniors bekommen. Riddock hat ja wieder nur eins im Kopf.
Riddock ist eine Schnackselmaus.
Aber der braucht Frischfleisch.
Der braucht Frischfleisch. Ja.
Oh, wunderbar. Ja, also es geht um Shantara oder Shantara, du hast auch keine bessere Idee, alles klar. Das ist ein kleines Dorf, wo die Schriftgelehrten hin dürfen, die Heilkundigen und die Infanterie. Reiter sind ausgeschlossen, denn die hatten wohl mal einen Streit dort angezettelt und der hat dazu geführt, dass eine Bar im Dorf abgebrannt ist. Ich vermute, dass die hätten gehen sollen und die wollten nicht gehen.
Vor allem stellt sich mir jetzt die Frage, hat da vielleicht einer seinen Drachen herbeigerufen, der da ein bisschen mal die Bar angehustet hat, ne?
Hatschi!
Könnte jetzt könnte auch ein langweiliges Feuer gewesen sein, dass da, ne, einfach ein Streichholz auf Alkohol getroffen hat, keine Ahnung. Aber die witzigere Vorstellung wäre gewesen, wenn da jemand mal ganz kurz gesagt hätte, so, hier, jetzt huste mal die Bar da an. Atrium hätte das gemacht für Riddock.
Klar, aber das Ganze ist halt auch schon 10 Jahre her. Das ist halt auch krass, die sind anscheinend wohl sehr nachtragend oder haben immer noch sehr, sehr viel Angst, ich weiß es nicht. Aber
vielleicht gab es auch nur eine Bar.
Ja, auch gut möglich, die musste nochmal aufgebaut werden. Egal wie, es ist jetzt irgendwie, es geht das Gerücht drum, dass diese Sperre aufgehoben werden soll und dass dann endlich sich Riddocks Auswahl vergrößert. Denn aktuell hat er ja nur Auswahl aus dem Reiterquadranten. Ich vermute, da hat er schon viele durchgeschnackselt. Wir wissen ja, dass er männlich, weiblich, ist ihm egal. Ja, und irgendwann ist es dann halt vorbei mit Auswahl, vor allem, weil die ja wegsterben wie die Mücken. Und dementsprechend, sie dürfen sich anscheinend im ersten Jahr auch nicht mit den Heilkundigen und so, also mit den anderen Quadranten vermischen. Also anscheinend ist das Privileg auch erst eins, das im zweiten Jahr kommt, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, habe ich auch so verstanden, aber es macht ja auch Sinn, weil Violet sieht ja Jacin ja auch nur durch ihren Bibliotheksdienst. Und wir hatten, glaube ich, ganz am Anfang, es war eine ganz frühe Folge von uns, überlegt, wie die das vermeiden, dass die sich auf diesen weiten Wiesenflächen begegnen. Und das war doch unsere Idee mit den unterschiedlichen Pausenzeiten. Ja, also ich habe auch das Gefühl, das wird hier sehr strikt getrennt. Oder jeder hat so seinen eigenen Pausenhof. Die Infanterie muss links raus und die der muss rechts raus.
Ja, es wird hier ja auch angedeutet, dass die Kadetten im ersten Jahr auch quasi keine Freizeit haben. Die haben ja auch keine Wochenenden oder so. Das ist ja auch was, was nachher, ich weiß es gar nicht, Widdock Rhiannon, irgendwie sagt ja, wir haben jetzt Wochenenden und jetzt können wir endlich mal hier, ne, da steppt der Hamster so richtig. Vielleicht haben sie sich deswegen auch nicht gesehen. Was lachst denn du jetzt schon wieder?
Da steppt der Hamster. Das ist so falsch wie mein, der hat was auf dem Ei.
Wer steppt denn dann?
Der Bär.
Oh. Vielleicht reicht's für den Bär noch nicht und deswegen ist es der Hamster.
Oh Gott, als alle Tiere hast du zur Auswahl. Da kommt bei dir der Hamster. Das Tier, das gefühlt eine Schlafenszeit hat von 20 Stunden am Tag mindestens.
Ja, beneide ich.
Ja, okay. Das dann als Partytier anzuführen, war schon gewagt jetzt.
Ja. Der feiert viel mit Markham in seinem Glitzer-Outfit. Okay, wie finden wir davon jetzt wieder den Rückweg? Oh Gott.
Soll ich jetzt mal einen ganz harten Einschnitt hier machen?
Ja, mach du mal. Normalerweise bin ich das immer.
Bring uns von dem Lachen runter. So. Und zwar, so, habe ich überlegt, wie viele Feiermäuse haben wir denn überhaupt noch?
Nicht mehr viele.
Nee. Und du hast doch eine Freundin, die doch so gerne von uns immer wissen würde, wie viele Leute gerade noch genau hier gemeldet sind.
Ja,
ne?
Dann hopp, sie wird sich freuen.
Ist ein bisschen schwierig, weil sie hätte gerne wie beim Einwohnermeldeamt ganz genaue Zahlen. Da kommt Rebecca uns aber nicht entgegen. Die letzte genaue Zahl war nach dem Dreschen. Da waren noch 133 am Leben. Ich habe jetzt mal so ganz grob durch die Kapitel geblättert, was ich mir da aufgeschrieben habe, wie viele uns da weggestorben sind. Und es geht jetzt nur ums erste Semester, also die jetzt ins zweite Jahr kommen. Da habe ich grob überschlagen, dass noch so 90 am Leben sind aus Violets Jahrgang. Und hier wird ja geschätzt von Violet, dass noch so ein Drittel stirbt bis zum dritten Jahr. Und dann, ich habe 90 genommen, das kann man so schön rechnen.
Guter Plan.
Dankeschön. Dann wären noch 60 Leute zum Start des dritten Jahres da. Und das passt wiederum mit unserer vorherigen Schätzung, wie viele Leute überhaupt das Beskai War College beenden. Also, liebste Tiffy-Freundin, hier kommt meine Zahl an dich. 90 sind es.
Aber nur aus dem ersten Jahr?
Ja.
Sie hätte bestimmt noch gerne Gesamtzahl.
Ja, aber das dritte Jahr ist ja gerade graduiert, so. Ne? Ja. Das heißt, das erste Jahr kommt ja erst. Wir wissen noch nicht, wie viele es übers Viadukt schaffen. Da kann ich ja jetzt nichts schätzen.
Ja, aber doch, können wir prinzipiell schon. Was denkst du, wie viel hatten wir denn immer?
298 waren es doch in Violets Jahr, oder? Die es übers Viadukt geschafft hatten.
Weißt du noch, wie viel es insgesamt waren, als Violet gestartet ist?
501? Okay. 500 ein paar gequetschte, glaube ich.
Ja, so in etwa.
Und ich glaube, 300 waren damals ins erste Jahr gestartet. Dann blieben noch 200 übrig.
Das heißt, wir hätten jetzt noch, Pi mal Daumen, 300, 350. Viel mehr sind es nicht mehr.
Maximal. Ich wäre sogar weiter runtergegangen.
Ja.
Ich hätte gesagt, bevor jetzt der Nachwuchs wieder reinkommt, sind wir bei vielleicht 150 bis 200 Mann da gerade.
Wir haben ja gesehen, wie viel bei den Wargames noch draufgegangen sind. Also allein da sind ja noch bestimmt 25 bis 30 Leute gestorben.
Deswegen.
Todesfabrik, ich sag's noch mal. Sie dürfen anscheinend schon nach Shantara oder, keine Ahnung, nach Shanti. Können wir das abkürzen? Aber nur, wenn sie den Tempel von Sinal einen Besuch abstatten, nennt man das so? Du nickst, okay, gut. Und zwar ist das der Gott des Glückes. Und Widdock sagt dann, ja gut, er würde da definitiv mal eine Runde beten gehen. Wir wissen aber alle, welches Glück er da erbitten würde.
Please, I want to get lucky to get laid.
Von verschiedenen Leuten.
Ja, nee, aber es ist ja grundsätzlich, frage ich mich halt auch, wie die das kontrollieren wollen, weil da kriegt ja nicht jeder einen Bodyguard zur Seite gestellt. Und wenn die dann wirklich dort einfach sagen, so, ich gehe jetzt mal in den Tempel von Sinal und bete dort und danach, ups, jetzt habe ich gerade einen Umweg über die Bar gemacht. Ja gut, vielleicht würde auffallen, wenn jemand 4 Stunden verschwunden ist, aber grundsätzlich, wie wollen die das denn kontrollieren? Warum die jetzt dort sind?
Das kriegst du quasi nicht hin. Aber egal wie, Riddock will einfach nur das Glück von Sinal, dass er sich mit den anderen Quadranten irgendwo, gut, das wissen wir mittlerweile auch, dass die nicht unbedingt ein Bett brauchen, in ihrer Freizeit verbrüdern könnten, verschwestern, ver keine Ahnung was. Violet ist dann so ein bisschen verwirrt, von welcher Freizeit er spricht. Naja gut, sie haben jetzt schon ein paar Stunden mehr Leerlauf. Klar, auch ein bisschen härterere Kurse, aber sie haben jetzt vor allem Wochenenden, was sie vorher nicht hatten. Und das nutzt Rhiannon jetzt so ein bisschen aus und sagt, ja, die Wochenenden, die wirst du doch bestimmt mit einem gewissen Lieutenant Ryerson nutzen. Violet versucht das dann so, nein, natürlich nicht, aber ein dröhnendes Buh, klingt an sich, das stelle ich mir auch sehr witzig vor.
Ja, ich glaube auch, dass die sich halt alle auch dasselbe denken. Ich meine, blind sind die ja nicht. Und so grundsätzlich, ich glaube auch jemand wie Nadine findet jetzt Zayden nicht ganz unattraktiv. Deswegen, ich glaube, hier ist sowohl Männlein als auch Weiblein ein bisschen neidisch teilweise.
Das sagt ja
aber positiv, auch. Positiv neidisch.
Ja, ja. Ja. Vor allem Nadine bringt's ja auf den Punkt. Sie haben alle gesehen, dass sie bei der Aufstellung vor den Wargans in seiner Flugjacke aufgetaucht ist. Also das ist ja schon mal so ein bisschen auffällig gewesen. Warum hat sie jetzt seine Flugjacke an? Und die Show heute Morgen, sagt ja Nadine so schön, war ja auch eindeutig. Da kann sie sich jetzt ein bisschen, also eigentlich schlecht rausreden. Sie dreht das Ganze dann wieder und sagt in ihrem Kopf, ja, nachdem er mir gesagt hat, dass er immer Geheimnisse vor mir haben würde, oh, das sind jetzt gerade so Einwürfe, die ich nicht bräuchte, bin ich ehrlich.
Nee, ich auch nicht. Vor allem, wenn man bedenkt, sie weiß ja jetzt, sie hat nur noch begrenzt Zeit mit ihm. Ich meine, das Gemeine von Varys kommt ja erst, aber trotzdem weiß sie, der wird spätestens morgen früh hier das Lager räumen. Und ob das jetzt der Moment ist, sich da an seinem Groll festzuhalten oder ob man da nicht vielleicht noch mal sollte das Beste aus der Zeit machen, die man jetzt noch hat. Ich glaube, ich wäre eher Team genießen. Ich würde da noch einen Abschiedsschnacksler mit reinnehmen. Aber hier jetzt sich so da selbst runterzuziehen,
super unnötig.
Also da würde ich Buh sagen.
Ja, definitiv.
Ja.
Sie überlegen
Sawyer,
dann,
ja. Ich wollte sagen, Sawyer freut sich über andere Dinge. Also du wolltest wahrscheinlich gerade sagen, die überlegen jetzt, worüber sich jeder
genau,
freut, gell?
Genau, genau.
Ja.
Rhiannon ist eher bei den Briefen. Natürlich, da würde ich mich, glaube ich, auch am meisten drauf freuen, dass ich endlich wieder Kontakt zu meiner Familie haben dürfte. Ich verstehe aber auch Sawyer, der keinen Bock mehr hat, Frühstücksteller zu schruppen. Dann kostet es Violet natürlich direkt wieder, weil sie an ihren Bibliotheksdienst mit Liam denkt, den sie nie wieder haben wird aus zweierlei Gründen. Das verstehe ich, dass sie da kurz abdriftet. Und dann kommen Imogen und Quinn dazu.
Ich hatte übrigens nicht auf dem Schirm, dass das zweite Jahr gar keine Dienste so richtig macht. Die machen ja quasi nur Dienste an diesen besonderen Events, wie beim Viadukt und beim Gauntlet. Aber das ist ja dann was anderes. Da müssen sie ja die Dienste übernehmen, weil das erste Jahr beschäftigt ist mit Sterben. Aber ich hatte das tatsächlich vergessen, dass die sonst keine regulären Dienste mehr machen. Ich dachte die ganze Zeit, die wären noch solidarisch dabei, aber scheint ja nicht der Fall zu sein.
Nee.
Ist dann aber auch so ein bisschen gemein. Das ist dann fast wie so ein Initialisierungsritual, weißt du, an der Uni, wenn so die Neuen so die ganzen Scheißdienste machen müssen.
Ja, ist aber so.
Ja, naja.
Dann ist die Freude über das zweite Jahr halt größer.
Yay! Es gibt zwar keine coole Feier, außer die private hier, aber wir haben ein paar nice Features für euch.
Imogen und Quinn kommen jetzt dazu. Und Nadine verhält sich mittlerweile mit denen ganz normal. Also wir erinnern uns, Nadine war ja eigentlich eher so jemand, die hat sich von den Rebellionskindern gar nichts sagen lassen und hat die eher ja, mit Abschaum so ein bisschen behandelt. Aber jetzt gar nicht mehr. Und das bringt so ein bisschen Hoffnung für Violet, dass sie sich dann denkt, ja, vielleicht haben ja Garrick und Zayden Glück und sie werden auch an ihren neuen Dienstposten so ein bisschen mehr mit Respekt behandelt, aber sind wir mal ehrlich, vermutlich eher nicht, weil wir haben ja gesehen, wie die in Montserrat angeschaut werden.
Ja, ich glaube, es ist auch leichter, hier die Vorurteile zu überwinden, wenn du musst als Staffel zusammenarbeiten. Klar, du musst an so einem Stützpunkt auch dich aufeinander verlassen können. Aber ich glaube, du wirst nie wieder so dieses Enge erreichen, wie wenn du da jeden Tag um dein Überleben kämpfst, hier am Sky Four College. Das ist ja später am Außenposten nicht so der Fall. Du wirst angegriffen, klar, du challengest dich mal so zwischendrin auf der Matte. Das erleben wir ja nachher auch noch. Aber ich glaube, dass du diese Kameradschaft wie hier so nachher nicht mehr in der Form erreichst. Und ich sehe es deswegen auch ein bisschen realistischer, hätte ich jetzt gesagt. Und würde sagen, nee, alle, die jetzt schon fertig sind und an den Außenposten sind, die werden nicht so wie Nadine irgendwann da kameradschaftlich beikommen. Die werden vielleicht akzeptieren, aber ich weiß nicht. Wie siehst du das denn?
Genauso.
Okay.
War auch mein Gedanke. Das wird dauern, bis die so akzeptiert werden, wie sie in Biscayeth akzeptiert wurden.
Mhm.
Ja.
Okay.
Ja, jetzt ist es so, dass die Stimmung langsam kippt. Also Quinn sagt dann ja noch, ja, zweites Jahr super, sämtliche Privilegien, halt nur ohne die Verpflichtungen der Seniors, passt. Und Imogen sagt dann ja auch, ja, die Verbrüderung innerhalb der Quadranten ist eindeutig das Beste. Und dann geht sie mit ihrem Finger über ihre aufgeplatzte Lippe. Und Nadine nutzt das jetzt leider zum Anlass, nachzufragen, wie es denn war in ihrem Kampf. Sie sagt dann ja, ist deine Lippe aufgeplatzt während ihr, und sie kann das auch gar nicht so richtig weiter ausführen. Und direkt ist die Stimmung halt im Arsch, muss man genauso sagen. Zayden hat ja zu ihr gesagt, ja, du kannst deine Freunde nicht anlügen und dann solltest du dich von ihnen fernhalten. Den Tipp finde ich immer noch völlig bescheuert. Dass ich vielleicht nicht eine Nadine einweihe, ja, okay, aber die anderen, sie kann ja keinem so wirklich vertrauen. Also sie kann ja den Rebellionskindern nicht so hundertprozentig vertrauen, sagt Zayden ja auch nachher, vertraue nur denen, die auch dabei waren. Ja, davon sind aber einige tot und andere weg. Toll. Sagt aber im gleichen Atemzug, lass dich von Bodhi und den anderen nicht in irgendwas reinziehen. Ja, aber was soll sie denn dann machen mit Widdock und Rhiannon und Sawyer? Soll sie irgendwie auch nichts zu tun haben? Also, da denke ich mir selten, deine Tipps sind gerade irgendwie ein bisschen unlogisch.
Ja, es hätte mehr Sinn gemacht, wenn er einfach nur gesagt hätte, du kannst gern weiter deine Freunde haben, aber bitte bedenke, dass du denen nicht die ganze Wahrheit sagen kannst, weil erstens, die sich vielleicht noch nicht so gut abschirmen können, heißt, es wäre wieder ein Risiko, dass was an Dane oder an sonst wen gerät. Oder du sagst, okay, erzähl's ihnen bitte nicht, weil damit sind die auch eine Zielscheibe. Aber ich hätte es auch getrennt voneinander. Also ich glaube schon, auch wenn sie nicht gut lügen kann, aber ich glaube schon, dass sie zumindest das für sich behalten könnte, egal wie eng der Kontakt zu ihren Freunden ist. Aber vielleicht kann Zayden es nicht gut trennen. Er musste ja grundsätzlich vor Violet noch nie vor engen Bezugspersonen Geheimnisse haben. Weil Garrick weiß, was abgeht, Bodhi weiß, was abgeht, Imogen weiß, was abgeht. Das heißt, jeder, der ja in seinem engeren Umfeld ist, weiß ja die Wahrheit. Und Violet ist jetzt so die erste Außenstehende. Und da tut er sich ja schon schwer damit. Und wenn man es dann aus dem Gesichtspunkt von ihm betrachtet, macht es vielleicht dann sogar Sinn, dass er das nicht trennen kann. Dass er denkt, okay, entweder halte ich mich von Leuten fern oder das ist der eingeweihte Kreis. Ja, gut, Riddock springt ja hier so ein bisschen mit auf diesen Zug von Nadine auf.
Nee, Sawyer.
Nee, Riddock doch auch. Riddock sagt doch, I still can't believe you guys saw action.
Ah ja, stimmt. Ja, 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 ja.
Ja, also beide. Also eigentlich Nadine, Riddock und Sawyer.
Die sind halt so neugierig. Bisschen,
genau, die einzige, die da eingreift, ist eigentlich Rhiannon. Alle anderen sind eher so, boah, erzählt mal jetzt, was da abging. Und da bin ich so genauso konfliktmäßig zwischen Endana und Tern. Ich glaube, ich persönlich wäre eher Endana, weil ich da von meinen Emotionen her könnte ich das, glaube ich, noch nicht machen. Da ist die Wunde noch zu frisch, weißt du, wie ich meine?
Ja.
Und da erwarte ich auch ein bisschen mehr Feingefühl. Gut, Nadine hat eh kein Feingefühl.
Nee.
Aber Riddock und Sawyer hätte ich hier ein bisschen mehr zugetraut, weil die wissen eigentlich beide, wie eng Liam zum Beispiel mit Violet war.
Die waren
und
ja auch selbst eng mit Liam. Also das ist ja, ich verstehe zum einen, dass sie neugierig sind, das wissen wollen. Aber das ist hier der völlig falsche Zeitpunkt. Sie sind ja auch erst ein paar Stunden da, das darf man ja nicht vergessen. Die sind ja jetzt nicht schon seit 10 Tagen wieder hier und dass man dann mal vielleicht fragt, okay. Weil Tern sagt ja auch, die Erfahrung würde ihnen ja schon was bringen. Aber jetzt in dem Moment bin ich absolut Team Indana, die sagt, ey Leute, kümmert euch um euren eigenen Kram und aktuell seid ihr besser dran, wenn sie es nicht wissen. Ja, jetzt im Moment ja. In 10 Tagen wäre ich eher Team Tern.
Genau, richtig, das ist ja auch das, was ich meine. Ich finde, hier ist die Wunde noch zu frisch. Und da war ich ein bisschen negativ von Riddock und Sawyer überrascht, dass die da so wenig Empathie und Fingerspitzengefühl für die Betroffenen haben. Finde ich nicht ganz schön. Vielleicht hat da auch der Alkohol eine Rolle schon gespielt.
Ich denke auf jeden Fall.
Ja, aber wir kriegen so einen kleinen Einblick noch in die Wargames. Also Dane hat da wohl das ganz ernst wieder genommen. Man hört hier aber auch raus, dass die wohl wirklich nur sich gegenseitig wieder gekillt haben. Also, dass da gar nichts anderes beteiligt war, sondern wieder nur die Reiter unter sich. Und dann finde ich es noch krasser, dass da über 20 Mann dabei gestorben sind.
Bekloppt, dass die sich da so, das ist nicht krass, das ist einfach bekloppt. Sorry.
Ja. Ja.
Vor allem, dass die Drachen sich dann auch so an die Gurgel gehen. Also.
Ja, gut, wenn da so ein Arschloch wie Solas dabei ist.
Ja klar, der feiert das, der... Mit Karamo, ja. Auf sie mit Gebrüll, aber trotzdem kann genau. Ich nicht so ganz nachvollziehen. Was wir hier auch herausfinden, ist, dass Indana immer noch nicht schläft. Wundert mich aber nicht, weil da gerade so viel einprasselt auf sie durch Violet. Da kann ich auch nicht schlafen.
Das Problem ist, selbst später hat Violet ja auch so 2-3 Mal diesen Moment, wo sie dann sogar noch mal das Band direkt angreift zu Indana. Das finde ich nicht so schön von ihr. Sie denkt gar nicht drüber nach in dem Moment. Das ist auch kein böser Wille von Violet, das ist klar. Aber dadurch, dass sie dann immer noch mal in diesen aufwühlenden Momenten so ein bisschen Richtung Indana fühlt, glaube ich, kommt die auch gar nicht an.
Ja.
Ich glaube, das spielt mit eine Rolle, weil ich kann mir das vorstellen, wie wenn du so eine Seite anzupfst. Weißt du, wie ich meine?
Ja, klar, das schwingt danach.
Genau, dass das Band dann in Schwingung gerät und dass das Indana auch immer noch mal so ein bisschen
wachrüttelt.
Wie aufschreckt. Genau.
Ja, bin ich voll bei dir. Rhiannon versucht ja dann das Thema irgendwie zu beenden und Imogen sagt dann aber einfach genauso, wie es war. Es war verdammt scheiße. Ihr wollt die Wahrheit hören? Okay, ohne Ryerson und Sorengail wären wir alle tot. Sie hätte sich sehr gewünscht, dass das alles nicht passiert wäre, aber immerhin wissen wenigstens jetzt die dort waren, was das Grauen ist. Ja, und das, unsere Crew denkt ja jetzt immer noch, es wären die Greifenreiter und die Greifer, aber sie spricht ja ganz eindeutig von den Veneni. Hier werden wieder ihre blassgrünen Augen erwähnt. Nur noch mal so für unseren Augenfetisch. Und jetzt macht sie etwas, was eigentlich nicht erwünscht ist. Und zwar trinken sie auf Liam. Und normalerweise gibt es diese Regel, dass über tote Kadetten nicht gesprochen wird. Völliger Bullshit, völliger Quatsch. Aber ich find's cool, dass sie hier sagen, nö, machen wir nicht, wir trinken jetzt auf den. Aber sie trinken nur auf Liam. Was ist bitte mit Soleil?
Ja, ist ein bisschen arschig, oder?
Ja.
Ich habe das Gefühl, Soleil geht auch immer so ein bisschen unter neben Liam. Gut, bei uns als Lesern auch. Ich darf mich da jetzt nicht rausnehmen. Das wäre auch heuchlerisch. Bei mir geht sie auch ein bisschen unter. Aber ich hätte hier von der Staffel zumindest erwartet, dass da irgendeiner auf die Idee kommt und sagt, dann noch, okay, und auch auf Soleil. Aber es kommt ja niemand auf diesen Trichter.
Nö. Aber gut. Müssen wir so hinnehmen? Quinn gibt jetzt noch einen wichtigen Tipp. Kommt den Rookies erst näher, wenn das Dreschen vorbei ist. Sagen wir so, es sind schon einige vor dem Dreschen gestorben. Also den Tipp kann ich sehr gut verstehen.
Ja, ich habe auch dann noch mal an Fourth Wing gedacht. Und so ein bisschen passt auch Quinns Rat dazu, wie Imogen und sie sich eigentlich verhalten haben. Nur der Unterschied ist, dass da halt noch mehr mit reingespielt hat. Deswegen habe ich das in Fourth Wing gar nicht so auf das Dreschen bezogen, sondern mehr darauf, dass dann ja Zaydens Anweisung kam, ne, beschützt die. Dann, sie hat mit Tern sich verbunden, das haben die ja eh hart gefeiert. Also ich habe gedacht, bei Violet hätten da andere Gründe mit reingespielt, warum auf einmal dieses Interesse von dem 2. und 3. Jahr kam. Aber vielleicht war das so ein bisschen negativ behaftet und vielleicht hat Quinn ja wirklich für sich gedacht, okay, jetzt können wir eine richtige Staffel werden, die jetzt noch da sind, die haben eine ganz gute Überlebenschance.
Eigentlich von uns auch blöd gedacht, weil Quinn hat mit diesem Rebellionsgedöns ja gar nichts zu tun. Aber soweit haben wir alle nicht gedacht damals.
Nee, ich habe die total mit Imogen in einen Topf einfach geworfen. Weil die so eine Einheit sind, die zwei.
Jetzt kommt Zayden. Dementsprechend shiftet unsere Aufmerksamkeit auf ihn. Er fragt, ob sie Spaß hat. Und ja, also sie hat zwar ein Schutzschild hochgefahren, aber es ist Alkohol im Spiel, es ist Zayden im Spiel. Also, dass das scheitert, war klar. Und er sieht ihr auch schon so ein bisschen an, dass sie jetzt wieder gewisse Gedanken im Kopf hat. Und ihr wird jetzt aber klar, oh, der trägt Flugleder. Der ist bereit für einen Abflug. Was sie nicht so ganz cool findet, er weiß aber auch dass sie jetzt noch reden müssen. Er zitiert sie zur Tür. Und sie sagt dann so schön, sie ist sofort wieder da. Und Widdock dann so cool, ja, hoffentlich nicht, sonst zerstörst du all meine Fantasien, was denen da angeht. Ach, Widdock, lieben wir.
Ich lieb's. Ich lieb's einfach, dass Widdock das ausspricht, was ich auch so oft so denke. Ja, Widdock ist auch so ein Schwärmer. Widdock und ich würden uns, glaube ich, wenn es um Zayden geht, total ergänzen. Nee, eher würden wir uns hochschaukeln. Mhm. Ich glaube, wir wären ein noch Albtraum besser in dem Moment. Hm? Ich wollte gerade sagen, weil ich glaube, wir würden nebeneinander sitzen und der eine den anderen immer mehr hochschaukeln. Nee, aber ich habe noch eine Frage zu Zayden. Bevor die zwei jetzt in ihr Gespräch gehen,
ja,
steht da ja dieser Abschnitt, dass dieses Band zwischen den beiden schimmert und ne, sich verstärkt. Und dann steht da bei mir, dass es sich um ihren Geist legt, wie so ein zweites Schutzschild. Steht das bei dir auch?
Ja.
Jetzt habe ich wirklich ernsthaft überlegt, kann das sein, dass Zayden sie teilweise abschirmen kann gegen andere Sachen, wenn er nah genug zumindest ist?
Bestimmt.
Weil diese Formulierung hier ist bestimmt nicht zufällig so gewählt.
Kann doch Tern auch, oder?
Ich glaube ja, aber ich habe nicht gewusst, beziehungsweise vielleicht habe ich es auch beim ersten Mal überlesen oder vielleicht kommt es auch danach nicht mehr, diese Formulierung, dass Zayden vielleicht sogar auch sie mental abschirmen kann. Ich meine, körperlich kann er sie ja abschirmen, wenn er seine Schattenschilde, ist auch ein bisschen Zungenbrecher, hochzieht. Aber ich hatte nicht im Kopf, dass der das auch vielleicht mental könnte.
Vielleicht entwickelt sich das ja jetzt auch. Sie sind ja jetzt schon ein gutes halbes Jahr miteinander verpaart, also auf die Drachenart und Weise, dass sich das auch entwickelt hat. Kann ja gut sein.
Okay.
Ja. Garrick ist auch am Start. Klar, der muss ja jetzt auch losfliegen und sie fliegen ja in die gleiche Richtung. Aber der lässt die beiden jetzt, der sagt kurz Hallo. Und dann sagt er auch noch gute Arbeit heute. Also er lobt sie dafür, wie sie kommuniziert hat und was sie an selektiven Wahrheiten so von sich gegeben hat. Finde ich eine coole Sache. Garrick ist einfach unser guter Brummbär. Und der geht jetzt. Noch mit dem Hinweis, kriegt jetzt endlich mal euren Scheiß auf die Reihe. Ich glaube, die wären alle dankbar, wenn das hier Friede, Freude, Eierkuchen wäre. Du auch.
Das ist so ein bisschen, ja, es ist so ein bisschen, als würden sich Mami und Papi streiten. So habe ich auch das Gefühl, ist das für die ganze Crew. So, die zwei nehmen sie ja schon als ihre inoffiziellen Anführer wahr. Nee, Zayden ist offizieller Anführer, aber Violet an seiner Seite. Und das ist, glaube ich, wirklich so, als würden sich so Mama und Papa streiten für die vom Gefühl her. Du stehst halt auch immer irgendwie so ein bisschen dazwischen, auch wenn das nicht extra passiert.
Vor allem Garrick steht dazwischen. Also der am meisten von allen, glaube ich. Violet ist ja so leicht beschwipst, würde ich jetzt mal sagen. Sie sagt angenehm beduselt. Wie ist denn das im Englischen übersetzt?
I'm pleasantly fuddled, but not entirely sloshed.
Das ist cool. Das ist witzig. Also ich fand beduselt schon super. Aber das ist auch gut. Muss ich mir merken.
Ja.
Sie hat trotzdem wieder so paar nette Gedanken im Kopf. Wie Vivi. Also die hättest du auch im Kopf. Und er ist ja gar nicht so abgeneigt von dem Ganzen, ne? Also er geht da jetzt schon drauf ein. Sie gehen dann nach draußen. Sie wollen noch so ein bisschen in Ruhe sprechen.
Gehen dann noch so witzig an dieser Gruppe vorbei, die da vor diesem Ankündigungsboard steht. Und natürlich steht Dane dabei.
Selbstverständlich.
Wer hätte es geahnt? Es ist aber auch so ein bisschen peinlich, oder? Guck mal, alle feiern. Und also das finde ich jetzt wirklich richtig peinlich. Und ich finde es nicht nur peinlich, weil es Dane ist. Ich finde auch die anderen, die da gerade stehen, genauso peinlich. Bevor jetzt jemand denkt, ich diskriminiere hier immer wieder Dane. Nee, ich finde das insgesamt peinlich, weil du hast gerade das zweite Jahr, das erste Jahr, ist ja ganz egal, geschafft. Alle anderen sitzen da gerade feiern, weil, wie du schon eben gesagt hast, Stand jetzt gibt es keinen Rangunterschied. Die von dem vorherigen Jahr, die gelten nicht mehr, die neuen sind noch nicht da.
Ich glaube, damit kann Dane aber nicht umgehen, dass es gerade keinen gibt, der so die Führung und den Führungsstab in der Hand hält.
Ich glaube, was auch ein Problem ist, was bei uns oft untergeht, Dane hat kaum echte Freunde. Außer Violet. Der hatte im Quadranten fast nur mit Amber Mavis zu tun. Die ist uns weggestorben. Aber wenn wir jetzt mal so an den weiteren Buchverlauf denken, kommt nirgends an irgendeiner Stelle, dass wie bei Imogen oder Quinn, dass Dane mal mit jemandem gesehen wird, den er immer bei sich hat oder so. Klar, manchmal hat er Sienna dabei als Stellvertreterin, aber das war's. Hat Dane tatsächlich keine Freunde? Hat er vielleicht auch niemanden, bei dem er sich gerade setzen könnte, nachdem Violet ihm gesagt hat, ich hacke deine Hände ab?
Gut möglich. Und ich glaube, dass Dane eh nicht so die sympathischste Person für viele auch ist. Und jetzt nach der Aktion morgens, Zayden hat ja einfach, ist ja höher angesehen. Und wenn dann diese Vorstellung, diese Show, die die beiden abgezogen haben, die haben ja alle mitbekommen. Und ich vermute, dass dann viele auch denken, boah, wenn Zayden dem so einen drückt, halte ich mich vielleicht von Dane mal kurzfristig ein bisschen fern, weil er ist eh eine Spaßbremse. Ja, und wie du sagst, er hat vielleicht maximal Sienna, die noch, aber das ist auch keine Freundschaft, das ist ein, keine Ahnung, eine Bekanntschaft halt auf einer Führungsebene.
Oder auch so eine Nutzgemeinschaft.
Ja, genau. Arbeitsgemeinschaft, ja, eine AG.
Ja, aber das, deswegen, also ich finde die alle peinlich, die hier vor diesem Board stehen und da wirklich nur drauf warten, dass sie jetzt nochmal ein Abzeichen bekommen, um sich wie irgendwas zu fühlen. Und auf der anderen Seite schwingt bei Dane so ein kleines bisschen Mitleid gerade mit, weil ich mir so gedacht habe, scheiße, ich habe, glaube ich, das ganze erste Buch ausgeblendet, dass dieser Typ recht einsam ist. Dass der wirklich nicht großartig Verbindungen hier mit anderen geknüpft hat. Aber da ist er ja auch wahrscheinlich zum Teil selbst dran schuld. Also das Mitleid vergeht dann auch wieder ein bisschen.
Definitiv. Ja, Zayden und Violet sprechen hier jetzt so ein bisschen, also so ein bisschen erstens um den heißen Brei, dann necken sie sich beide auch so ein bisschen und es geht wieder um dieses, ich hab dir gesagt, ich schlafe nicht mit Männern, denen ich nicht vertraue. Und wenn du keine absolute Offenheit anbieten kannst, Punkt, Punkt, Punkt. Und boah, das ist
so. Es ist vor allem so ein Schwachsinn, weil als sie das beiden das erste Mal geschnackselt haben, wusste die noch fast gar nichts von dem Typ.
Jo, richtig.
Ich find, also aber, in dem Sinne ist es dumm.
Aber auch seine Aussage, du musst dich nur trauen, endlich die Fragen zu stellen, auf die du wirklich antworten willst. Alter, sie hat dir Fragen gestellt und du beantwortest sie nicht. Also hör auf mit dieser dummen Aussage. Also in dem
Naja, so eine ganz genaue Frage, so eine ganz spezifische Frage hat sie ja noch nicht gestellt. Sie hat nur ein paar Mal gesagt, sie will, dass er ihr alles erzählt. Und dann hat er jedes Mal gesagt, nee, es gibt Dinge, die kann ich dir nicht erzählen, weil sie nicht nur mich oder uns betreffen. Aber so eine richtige Frage, dass sie jetzt gesagt hat, so, was soll sie auch fragen? Also, sie hat ja auch gar keine Frage in dem Moment im Sinn. Sie will einfach, dass er ihr am liebsten von vorne bis hinten alles erzählt. Aber so richtig, was sie wissen will, kann die auch nicht benennen. Das ist mehr so eine Prinzipsache, auf der beide hier drauf rumreiten.
Ja, aber beide in die falsche Richtung.
Ja, aber ich sag mal so, im Moment sehe ich hier gerade gar kein Problem für beide.
Doch,
weil
ich schon.
Es gibt nichts.
Ich verstehe ihre Ansicht schon, dass sie einfach jetzt mal die Wahrheit wissen will. Klar hat er.
Ja, aber zu was?
Zu allem. Wie kam es dazu? Was ist nach der Rebellion passiert? Und so weiter und so fort. Es gibt ja genug Fragen, die sie hier stellen könnte.
Ja, aber sie hat ja bis jetzt, wie gesagt, das ist ja, was ich meine. Grundsätzlich ja, aber sie hat Stand jetzt, hat sie ihm eigentlich noch keine direkte Frage oder einen Gesprächsanlass gegeben. Und von sich aus anfangen zu labern, tut der Gute auch nicht.
Ja, aber das ist ja auch ein Fehler von ihm. Also ich kann hier schon beide Richtungen verstehen. Zum einen, dass er gern hätte, dass sie Fragen stellt, weil er keinen Bock hat, alles von sich aus zu erzählen. Finde ich eine Scheißeinstellung, weil er könnte ja von sich aus alles erzählen, was ihn betrifft. Macht er nicht. Na, dieses, ich habe Geheimnisse, die andere Leute betreffen, aber nicht Violet. Dass man das nicht erzählt, ist nochmal eine andere Sache. Aber er hat ja auch genug Geheimnisse, die Violet betreffen, die er nicht erzählt. Na, das passt irgendwie alles nicht zusammen. Sie könnten da eine ganz andere Gesprächsbasis haben. Es würde helfen.
Das Problem ist, ich überlege, ob wir zwei gerade zu sehr von unserer Art ausgehen. Und das sage ich sehr selten. Normal bin ich da schon ein bisschen rechthaberig, gerade Violet gegenüber. Nur, ich verstehe, was du meinst, dass er auch von sich mehr erzählen könnte. Aber wir sind, glaube ich, beides Menschen, die sehr offen kommunizieren können. Und ich glaube, wir sind auch beide grundsätzlich gesprächige Leute. Aber wenn ich jetzt mal so komplett in meinem Freundeskreis überlege, glaube ich, wären dort auch wenige dabei, die von sich aus einfach anfangen würden, über sich was zu erzählen. Egal, wie gut das Verhältnis ist. Ich glaube, da dürfen wir zwar jetzt nicht davon ausgehen, dass jetzt viele Menschen so hingehen und sagen, okay, als mein Vater gestorben ist, ne, das war schwer für mich und los geht's und bla,
aber
bla, 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 bla.
Du willst ja auch keine Beziehung mit deinen Freundinnen und Freunden führen. Hier ist ja aber explizit gesagt worden, du pass auf, wenn wir uns einander vertrauen müssen und hier eine Beziehung sein soll, du hast so viel von mir verheimlicht, was mich effektiv betroffen hat, dann müssen wir jetzt miteinander reden. Das ist ja eine ganz andere Ausgangslage als
ja,
das
aber
jetzt.
Irgendwie fand ich, gab es hier noch keinen Gesprächsmoment. Das ist ja gerade mein Problem. Ich finde, sie erwartet was situationsmäßig noch gar nicht gepasst hätte. Weil wo hätte er jetzt irgendwann mal anfangen sollen, von sich zu erzählen? Ich glaube, es fehlt dieser Startpunkt. Die zwei diskutieren die ganze Zeit über ihre Prinzipien.
Stimmt.
Aber so richtig dieser Gesprächsmoment, der entsteht gar nicht. Das ist das, was ich meine.
Ja, ich weiß,
dieses,
was du meinst. Diese
Prinzipdiskussion, die die zwei führen, entsteht nur, weil beide überhaupt nicht wahrnehmen, uns haben mal 5 Minuten Ruhe in den letzten Tagen gefehlt, damit überhaupt ein Gespräch entstehen kann. Die diskutieren um was gar nicht möglich war. Das meine ich damit.
Ja, nee, da hast du recht. Sie würden besser mal drüber diskutieren, wann sie denn in diese Gesprächsreihe reingehen. Das stimmt auf jeden Fall. Vielleicht ist aber auch das was sie von ihm gern mal hören würde. Pass auf, wir setzen uns beim nächsten Mal zusammen. Aber sie ist genauso stur, sie könnte das ja auch ansprechen.
Ja, da trifft jetzt stur auf stur.
Die geben sich beide
nichts. Aber so rein von der begrenzten Zeit, die ich jetzt hier habe, da hätte ein Gespräch sowieso nicht reingepasst. Dafür war die Zeit jetzt hier zu knapp. Da hätte ich doch eher noch eine letzte Runde vor der Durststrecke mitgenommen.
Nee, auch nicht. Auf
gut.
Stur und stur trifft jetzt Arschloch und größeres Arschloch. Denn die beiden bekommen Besuch von Günther und von Bernd.
Genau. Und Günther hat sich noch mal so ein bisschen gefangen. Der hat jetzt das Gespräch mit Lilith hinter sich, ging für ihn nicht so gut aus. Da reitet er auf Zayden noch mal kurz drauf rum. Gut so, immer schön einen reingewirkt. Aber zumindest hat Günther jetzt hier seine Kumpelverstärkung am Start. Und das geht ihm jetzt wiederum richtig gut ab, weil er weiß, auch wenn ich jetzt hier weg bin und die zwei nicht mehr piesacken kann, habe ich würdige Vertretung an den Mann gebracht.
Wir erfahren jetzt zuerst noch, dass Zayden zum Südgeschwader muss. Günther meint das hier tatsächlich so ein bisschen ironisch mit diesem, die Front hat Glück, einen so fähigen Reiter zu bekommen, wo ich mir denke dann, ja, hat sie wirklich, weil Zayden ist ein sehr fähiger Reiter. Also er meint
plus
das hier, glaube ich, wirklich sarkastisch, aber so ist es halt eigentlich nicht. Davon ist Violet jetzt geschockt, weil sie wusste das noch nicht. Und Zayden ist ja dann so ein bisschen, ja, ich bin da, bevor sie mich vermissen können. Und jetzt erfahren wir, dass auch Günther versetzt wurde, nämlich an einen Außenposten an der Küste. Dumm gelaufen, würde ich sagen.
Das Geile ist, für die ist das ja wirklich eine Strafe. Für einen normalen Menschen wäre das halt keine Strafe.
Urlaub.
Ich wollte gerade sagen, wir würden denken, geil, Strandurlaub. Aber für die hier, da ist ja das Einzige, was zählt, der militärische Rang und das Ansehen. Da ist das wiederum eine Strafe.
Ja, das Problem ist, dass jetzt Günther die für ihn guten und für Violet und Zayden die schlechten Nachrichten in der Hand hält. Denn es gibt Befehle. Und die sagen aus, dass sie sich nur jede Woche sehen dürfen. Also alle 2 Wochen fliegt jemand. Also alle 2 Wochen fliegt Violet zu Zayden. Das ist bedeutend weniger, als beide gedacht hätten.
Ja, ich bin nur überrascht, was die zwei sich überhaupt gedacht haben. Weil wir haben ja eben erfahren, dass die jetzt erstmal am Wochenende Zeit haben. Sprich, bedeutet für mich, unter der Woche hätte Violet auch ohne diese Anweisung nie die Zeit gehabt, überhaupt zu Zayden zu fliegen. Und ob sie jetzt jedes Wochenende zu Zayden fliegt oder sie alle 2 Wochen dorthin und er dann hierher. Das heißt, sie sehen sich ja trotzdem jedes Wochenende. Mehr Zeit hätte die doch eh nicht gehabt.
Nee, ich glaube nur, dass das Problem ist, dass er jetzt so weit weg ist und der Flug bis dahin ja schon ewig dauert. Das heißt, die muss ja, die habt ein paar Stunden und dann muss sie ja quasi schon wieder zurückfliegen. Ich glaube,
ja,
das ist das größere
Problem. Aber du verstehst, was ich meine.
Ja.
Weil eine Strafe ist das grundsätzlich nicht, weil die hätte eh nicht öfter dorthin fliegen können.
Nee, die hätte so viel Unterricht verpasst, beziehungsweise Zayden wird ja an der Front gebraucht. Schwierig.
Ja, ich glaube, es liegt mehr hier an dieser Form der Vermittlung, wie das jetzt an die beiden herangetragen wird. Dadurch wird es ja schon so als Reinwürgen signalisiert. Aber ich glaube, wenn man da mal kurz drüber nachdenkt, so richtig eine andere Möglichkeit gab es gar nicht, sich öfter zu sehen. Genau, und da kommt jetzt auch dieser Satz mit dass Zayden diese 2 Briefe nimmt und dabei aufpasst, nicht Varys Hand zu berühren. Deswegen habe ich gedacht, der braucht vielleicht auch Körperkontakt, der Gute.
Genau. Und Colonel stellt uns jetzt Bernd auch einmal vor. Das ist der neue, wie du gesagt hast, Vizekommandeur. ja, der ist perfekt frisiert, perfekt polierte Stiefel und hat ein perfekt grausames Lächeln. Da merkst du schon.
Voll der Kontrast.
Keine sympathische Person.
Es ist vor allem so ein Kontrast zu Pilo Pencheck.
Ja, brutal.
Ja.
Und Varys ist jetzt da, um die Zügel zu straffen. Boah, da dachte ich so, wie soll das jetzt so genau gehen? Weil eigentlich hat doch Lilith noch so ein bisschen die Überhand, aber die, ja, keine Ahnung. Die ist die ja eher das fürs komplette
tägliche nicht so. Ja, ich wollte gerade sagen, ich glaube, die kriegt so dieses tägliche Business gar nicht so mit, weil die ja alle 4 Quadranten unter sich hat. Wahrscheinlich kriegt die mehr Briefe, die sie beantworten muss. Ich stelle mir der ihren Job wirklich mehr so bürotechnisch vor. Da kommen Briefe von der Front, da kommen Briefe von hier, da, ne, von allem. Ich glaube einfach, dass die so viel bürokratischen Scheiß hat, dass die so dieses Ganze, was da pro Tag abgeht, nicht auf dem Schirm richtig hat. Und das ist das Problem. Deswegen hat ja auch Penchek das Sagen im Reiterquadranten. Und selbst der verpasst ja ständig Formationen und alles. Und ich gebe Günther zumindest, nee, wenn ich sage, ich gebe Günther recht, kommt das so falsch rüber. Nee, ich gebe aber Günther zumindest recht, wenn er sagt, dass da vieles untergegangen ist, weil Penchek kümmert sich nicht, Lilith hat nicht die Kapazität, da hat eigentlich jeder so sein Süppchen gerade gemacht.
Es gibt ja noch diesen gegenwärtigen Stellvertreter des Kommandeurs. Who the fuck is that? Keine Ahnung. Und der kümmert sich um das operative Geschäft, was auch immer das bedeutet.
Also bei mir steht da so als ausführender Kommandant. Da habe ich mir einfach so vorgestellt, dass Penchek die Anweisung gibt und der guckt, dass es umgesetzt wird.
Ja. Und was macht da noch Varish? Die Leute transalieren, super.
Ja, Varish ist jetzt der Kontrolleur des Kontrolleurs.
Brutal. Also das ist wirklich einfach nur noch eine Stelle gemacht, obwohl sie nicht gebraucht.
Ja, habe ich ja gesagt, oder? Die ist nur noch gebacken worden jetzt von Günther hier.
Ja. Bernd findet auch, ich glaube, die komplette Familie Sorengale nicht so ganz cool. Denn er schaut jetzt auch Violet sehr, sehr abschätzend an und gibt ihr dann so mit, so faszinierend. Ich hörte, sie wären zu zerbrechlich und würden das ja im Quadranten nicht überleben. Cool, dass sie dann sagt, meine Anwesenheit lässt anderes vermuten. Ja, Violet, hast du auch recht. Also der ist
in
wirklich kein netter Mensch.
Ich glaube, der hat auch außer Günther wenig Freunde.
Melgren vermute ich noch.
Ja, aber ich meine jetzt zum Beispiel, wenn wir überlegen, dass er da an seinem Außenposten wegkomplimentiert wurde. Habe ich das Gefühl, dass auch so ein Außenseiter-Typ, dass der nicht groß Sympathien
verbreitet. Nee, aber ich denke, dass die meisten so viel Angst vor ihm haben, dass sie vielleicht dann so ein bisschen Kratzfüßchen machen, weißt du, was ich meine? Und Honig
aber ich glaube, so Leute, und so. Aber ich glaube, so Leute sind trotzdem innerlich einsam und verbittert, weil nur weil ich Leuten Angst einflößen kann, habe ich ja trotzdem dann abends keinen, weißt du, wie ich meine?
Ja, ja, klar. Jetzt bekommen wir diesen Brief von Melgren. Der hat sogar ein persönliches Wachssiegel, der Gute.
Von Melgren ist das Siegel doch, oder?
Ja.
Ja, genau.
Genau. Und ja, da steht halt drin, dass Kadettin Violet Sorengale alle 14 Tage für 2 Tage freigestellt wird. Warum lässt man die nicht schon freitags abends fliegen? Aber gut, das ist tatsächlich etwas, um sie zu ärgern. Man könnte sie natürlich freitags abends fliegen lassen und sonntags zurück. Dann hätten sie den ganzen Samstag, aber da haben die keinen Bock drauf. Also damit wollen sie wirklich ärgern. Ja, und Tern darf auf direktem Wege zu Segels aktuellem Dienstposten oder Aufenthaltsort fliegen und alles andere wird bestraft. Und damit ist auch klar, Violet muss an die Front. Und das ist halt auch so das war so Sinn der Sache, denn Colonel Aethys sagt nämlich noch, dass Geheimnisse ein schlechtes Druckmittel sind. Sie sterben mit denen, denen sie waren. Das bedeutet ganz klar, der will, dass sie beide sterben.
Es ist ja auch so ein Satz, der uns noch mal wiederfinden wird in diesem Buch. Und die ganze Aussage von ihm ein bisschen mysteriös, weil er sagt ja, ich habe mich an was erinnert, ne? Und so auch so, wie er das Ganze formuliert, ich weiß nicht warum, aber ich hatte das Gefühl, dass der vielleicht schon mal jemanden loswerden musste. So klang es für mich zumindest. Ich weiß nicht, wie es für dich geklungen
ja,
hat, aber
doch, auch so.
Ja, ne? Und dann habe ich mal wieder überlegt, weil wir ja noch nichts über Danes Mutter wissen, was ist denn, wenn er die loswerden musste?
Ja, aber ich habe auch so an Brennan und nicht Naolin. Doch, Naolin gedacht. Was war mit denen? Was ist mit Fenn? Also,
ja, sind ein paar Optionen, oder?
Geht in alle
also
Richtungen.
Ich hab das Gefühl, dass Colonel Aethys da schon mehr Leute auf dem Gewissen hat, als vielleicht Stand jetzt bekannt ist.
Tern hat jetzt von dem Ganzen auch erfahren, logischerweise. Und der ist not amused und schreit sich einer ab. Ja, Violet hat, glaube ich, aktuell Spaß im Kopf. Und auch Segale wird, nicht erfreut sein. Aber nochmal, was haben die sich vorgestellt? Also, sie sind 7 Tage getrennt. Also, eigentlich ja nur 5. länger als 3 Tage waren sie noch nie getrennt, klar, aber das war auch mehr wegen Zayden als wegen Zegael. Die hat's halt mitgenommen, klar, die war jetzt auch nicht traurig drum, damals in Montserrat. Wie du sagtest, dann muss er halt allein losfliegen, was nicht geht, weil er ja dann Violet allein lassen würde. Und Andina. Schwierig. Also, was die 4 sich vorgestellt haben, wie das jetzt hier ablaufen soll. Ich glaube, die haben sich keine Gedanken drüber gemacht.
Nee, zumindest nicht realistische.
Ja.
Also, die hatten so ihre Wunschvorstellung, aber wie das im Alltag umsetzbar ist, da haben beide gar nicht drüber nachgedacht.
Nicht wirklich.
Oder wollten nicht drüber nachdenken.
Ja, sie hatten halt effektiv auch anderes zu tun, ne? Wenn du gerade ein paar Venini besiegt hast, dann hast du auch nicht die Zeit, darüber zu sprechen. Violet war quasi, oder lag quasi im Sterben. Dann die Zusammenkunft mit Brennan, dann mussten sie schon wieder zurück. Und seitdem haben sie eigentlich nur versucht, dass sie noch am Leben bleiben und dass die Führungsriege nicht völlig ausflippt. Es war jetzt auch nicht so viel Zeit da, um über das Ganze zu sprechen.
Ja, das stimmt.
Deswegen verstehe ich zum Teil den Ärger. Aber wie du gesagt hast, es wäre auch was anderes kaum möglich gewesen. Ohne dass er von der Front weg muss, wo er gebraucht wird, und sie vom Unterricht weg muss, den sie braucht.
Ja, das stimmt wohl.
Damit ist das Kapitel zu Ende.
Ich habe gerade, wo du Zeit gesagt hast, habe ich mal geguckt, so nach unserer Zeit, und dachte mir so, wow, dafür, dass wir beide ungefähr 100 Mal gesagt haben, dass es in diesem Kapitel nicht viel zu sagen gibt, haben wir es irgendwie geschafft, ganz locker unsere übliche Zeit hier zu erreichen.
Obwohl ich glaube, das bekommen wir beim nächsten Kapitel nicht hin. Also da muss schon viel schief gehen, wenn wir da eine Stunde drüber reden.
Auf keinen Fall. Hier hatte ich auch von Grunde her ja ein bisschen mehr Ideen schon, was ich mir aufgeschrieben hatte. Das nächste Kapitel ist erstens noch kürzer und ich habe noch weniger Ideen. Also ich gebe dir vollkommen recht, das nächste Kapitel wird definitiv kürzer. Ich muss aber gestehen, ich habe auch hier mit kürzerem eigentlich gerechnet.
Aber dadurch, dass jetzt halt Varys als neuer Charakter kam und wir tatsächlich viel über den wissen, also wenn wir das mit Pancake oder auch mit Fitzgibbons oder auch mit Günther vergleichen, wissen wir über den sehr, sehr viel.
Ja, also was mich ja auch bis jetzt ärgert, ist, dass wir weder bei Günther noch bei Pancake die Siegelkraft kennen. Ich meine, bei Fitzgibbons ist da was anderes, der ist ja kein Reiter, aber ich finde es halt einfach krass, dass wir 3 Bücher durchgehen und über 2 so krasse Charaktere, die ja doch viel Macht in ihren Händen halten, die Siegelkraft einfach nicht kennen.
Und bei Günther ja auch nicht den Drachen. Den grünen,
alles ein bisschen
grüner Dolchschwanz ist es, glaube ich, bei Pancheck, oder?
Ja, das hab ich mir irgendwo in meinem schlauen Büchlein hier aufgeschrieben, aber das hat mittlerweile so viele Seiten,
ich bin mir recht sicher. Aber das ist halt überraschend. Aber gut, dadurch, dass Solas halt so ist, wie er ist,
ja.
Konnte man da.
Ich hatte aber irgendwie im Hinterkopf, dass Günther einen roten auch hätte. Dass der Name ist, glaube ich, nicht bekannt, aber ich weiß nicht, ob ich jetzt gerade falsch bin, ob ich mal wieder mein Traumland betrete, der Fantasie.
Wir wissen
aber
ich habe irgendwie
im Kopf, der hätte einen roten auch, wie Dane.
Kann sein. Aber wir wissen einfach zu wenig, für das der so wichtig ist.
Ja.
Wunderbar.
Ich sag dir, der hat seine Frau abgemurkst.
Boah, da bin ich mal gespannt. Ich bin mir halt immer noch sicher, dass wir am Ende von Buch 5 nicht alle Antworten haben, wenn da nicht noch Sonderbücher wie das im September rauskommen. Das wird echt böse. Also ich glaube, wir müssen uns da noch einiges zusammenspinnen.
Ja gut, das können wir gut.
Das können wir grandios gut. Gut, dann haben wir es gepackt mit Kapitel 5. Und wir wünschen euch eine wunderschöne Woche. Und wir hören uns in der nächsten Drachenstunde.
Tschüss!
Drachenstunde, der Fantasy-Podcast.